Ja, lasst uns im Römerbrief weitergehen. Im Römerbrief lesen wir im Kapitel 9 Verse 25 bis 33, das sind die Verse, die der Predigt zugrunde liegen. Aber ich möchte gern ab Vers 21 lesen, damit wir noch etwas mehr vom Zusammenhang haben, was wir auch das letzte Mal schon angeschaut haben. Also lesen wir Römer 9 ab Vers 21 bis 33. Und das ist das Wort Gottes. Hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte, Geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Was sollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Strauchelns, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, für diese großartigen Verheißungen, die uns auch gelten, die wir für uns in Anspruch nehmen dürfen, dass du uns zu diesem Volk hinzugetan hast, die wir einst nicht dein Volk waren. Herr, lass uns verstehen, was der Apostel hier alles geschrieben hat. Lass es uns gut verstehen und anwenden für uns selbst, so wie es richtig ist in deinen Augen. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Es ist immer wieder gut, so den Überblick, sich den Überblick zu verschaffen, wenn wir im Römerbrief an einer bestimmten Stelle in einen Abschnitt eintauchen. Schauen wir immer wieder auf das Ganze. In den Kapiteln 9 bis 11 beschäftigt Paulus unsere Gedanken damit, mit der Frage, warum denn ein Großteil der Nation Israel Gottes Verheißungen an sie nicht erlangen und das Heil in Christus nicht erben, was für den Apostel die Ursache großer Traurigkeit ist. wie er am Anfang des 9. Kapitels geschrieben hat. Und er gibt dann besonders in Kapitel 9, wo wir uns ja jetzt auch befinden, eine zweifache Erklärung dafür, warum das so ist. Der erste Teil seiner Erklärung ist, dass nur diejenigen, seien sie von Geburt an Israeliten oder aus den anderen Nationen, dass nur diejenigen das Heil erlangen, die Gott in seiner Gnade dazu erwählt hat. Er ist der Töpfer, der mit seinem Ton die Gefäße so macht, wie es ihm gefällt. Darüber haben wir letzte Woche nachgedacht. Im zweiten Teil seiner Erklärung führt er dies weiter und zeigt aber, dass es genauso auch in der Verantwortung derer liegt, die die Verheißungen erhalten haben. Niemand kann sich damit entschuldigen, dass Gott ihn eben nicht erwählt habe und er darum halt nicht glauben kann. Gottes Prädestination und die menschliche Verantwortung sind ein Paar, das man nicht trennen kann. Es ist für Paulus, das heißt, Gottes Wort, kein Paradox, die Prädestination Gottes und die menschliche Verantwortung. Das ist nicht ein Gegensatz, nicht ein Oxymoron. Im Folgenden beantwortet der Apostel die Frage, warum werden viele Israeliten nicht gerettet? Er beantwortet sie mit, weil sie nicht dafür vorherbestimmt sind und weil sie nicht in rechter Weise auf Gottes Verheißung eingegangen sind. Zuerst nennt er zwei Gründe, die auf Gottes Gnadenwahl basieren. Und dafür zitiert er zweierlei Aussagen Gottes aus den Propheten Hosea und Jesaja, nämlich aus nicht mein Volk wird mein Volk und nur ein Überrest wird gerettet. Und dann nennt er zwei Gründe, die mehr auf der menschlichen Verantwortung basieren, dem falschen Streben nach Gerechtigkeit und dem Verwerfen der Grundlage des Heils, des Ecksteins. Der Prophet Hosea musste eine Frau heiraten, die ihn dann mit anderen Männern betrügen wird, die Hurerei betreiben wird. Und damit wird er, Hosea, zu einem Beispiel für das untreue Israel, das fremden Göttern nachhurt. Hosea erfährt an sich selbst, wie das für Gott ist, natürlich. Und er ist auch ein Bild nach außen für den Mann, der die Untreue seiner Frau erleidet. Und zu demselben Zweck, um dieses Bild zu sein oder erweitert zu sein, muss Hosea den Kindern, die dann entstehen, die diese Frau gebiert, muss er Namen geben, die davon sprechen, wie Israel von Gott für seine Untreue bestraft wird. Die Kinder sollen Lo-Ruchama und Lo-Ami heißen. Kein Erbarmen und nicht mein Volk bedeutet das. Und Gott sagt damit, ich werde diesem untreuen Volk nicht mehr gnädig sein und will es nicht mehr als mein Volk haben. Das hat er ihnen in Hosea so gesagt. Zunächst. Aber bald darauf sagt er noch etwas Erstaunliches zu Hosea, nämlich Hosea 2, Vers 1 bis 3, doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Und es wird geschehen an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Und die Söhne Juda und die Söhne Israel werden sich miteinander versammeln und sich ein Oberhaupt geben und aus dem Land heraufziehen, denn groß ist der Tag von Jezreel. Sagt zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern, Erbarmen. Also nicht mehr nicht mein Volk und kein Erbarmen, sondern mein Volk und mein Erbarmen. Und der Herr verspricht also, dass er den Fluch umkehren wird und den Untreuen, denen die anderen Göttern nachfolgten, gnädig sein wird. Es ist in Hosea noch nicht so deutlich sichtbar, ob er hier von allen Israeliten spricht oder von wem er das sonst sagt. Bei Paulus und auch an anderen Orten im Neuen Testament wird das dann klarer. Gottes Wort spricht von dem Volk unter dem Haupt Christus, das aus einem Rest der Israeliten und aus Menschen aus allen Nationen zusammengesetzt sein wird. Paulus sprach hier in Vers 23 und 24 von denen, die Gott zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Hier wird es also klarer, wie dieses Volk zusammengesetzt sein wird. Und Petrus, der Apostel Petrus, zitiert auch aus Hosea, etwas mehr, weniger wörtlich, mehr sinngemäß, in seinem ersten Brief. Da schreibt er an die Gläubigen, 1. Petrus 2,9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ihr seht das nicht nur bei Paulus, sondern im Neuen Testament. Dann noch deutlicher im Epheserbrief und in der Apostelgeschichte. Epheser 2 ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen nach dem Fleisch zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, weil ihr eben nicht Israeliten, sondern aus den Nationen, nicht mein Volk wart, die ihr einst fern wart, seid durch das Blut des Christus nahe geworden oder gekommen. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eines gemacht. Also aus Juden und aus allen Nationen eines gemacht. Das ist das Thema in Epheser 2 und 3. Simon hat erzählt, das wird in Apostelgeschichte 15 beschrieben, 15, Vers 14 bis 17. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen, für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Also auch hier, die Hütte Davids wird wieder aufgebaut, indem Gott aus allen Nationen Menschen hinzubringt zu seinem Volk. Gott hat seine Verheißung, dass nicht mein Volk zu mein Volk wird, auf diese großartige Weise erfüllt, dass er nicht nur einige Israeliten begnadigt, einen Rest von Israeliten begnadigt hat, sondern mit ihnen Menschen aus allen Nationen, die ursprünglich auch nicht sein Volk waren. Aber in all diesen Passagen wird dann auch etwas gesagt, das wir zu schnell überlesen könnten. Nämlich, es ist allein der Herr, der dies tut. Wie Apostelgeschichte in Vers 17 spricht der Herr, der dieses tut. Oder auch in den prophetischen Verheißungen, ich werde dies tun, spricht der Herr. Er tut es. Er fügt diejenigen in sein Volk ein, die vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Epheser 1, Vers 11. Und dieser souveräne Herr ist es auch, der sich in seiner Gnade eben einen Rest bewahrt hat, eine Nachkommenschaft erwählt hat, die sein Volk sein soll. Denken wir daran, dass Paulus hier am Erklären ist, dass und warum nicht jeder aus der Nation Israel ein wahrer Israelit ist, der die Verheißung erlangt und gerettet wird. Nicht jeder. Es ist so, weil Gott bestimmt hat und durch Jesaja verkünden ließ, wäre die Zahl der Söhne Israel wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Nur der Rest, den ich mir bewahrt habe. Und das klingt zunächst recht negativ, nicht wahr? Enttäuschend vielleicht. Nur ein Rest von diesem großen Volk, das die Verheißungen Gottes in sich trug, in all den Vorschattungen. Nur ein Rest. Die Mehrheit wird nicht gerettet. Das ist die Enttäuschung und die Traurigkeit des Apostels. Aber es ist tatsächlich auch eine ermutigende Botschaft. Jesaja verkündet sie zwar zunächst als Gerichtsbotschaft. Im Buch des Jesaja, wo das so steht, da ist es mehr noch eine Gerichtsbotschaft. Die Mehrzahl wird nicht verschont, sondern für ihre Sünde gerichtet, verurteilt und bestraft, wie sie es verdient haben. Aber es ist gleichzeitig auch Ermutigung, dass Gott sich den Rest bewahren wird. Denken wir an Elia. Elia ist in eine Depression gefallen, weil er dachte, dass niemand mehr außer ihm seinen Gott in rechter Weise verehrt und ihm gehorsam ist. Elia sagte, ich stehe allein da, vollkommen allein, ich bin allein übrig geblieben. Und was sagt der Herr zu ihm? Ich habe mir 7000 übrig behalten. Das sind vielleicht noch viel mehr als 7000. Es kann eine symbolische Zahl sein für eine große Vollzahl. Ich habe mir 7000 übrig behalten, die ihre Knie nicht vor dem Baal beugten. Ein Rest. Und so sagt Jesaja auch, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, diesen Rest, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Sodom und Gomorra wurden zu Recht wegen ihrer Sünde ausgelöscht. Wenn Gott nicht Gnade walten lässt, sondern nur ausgleichende Gerechtigkeit üben würde, so wie in Sodom und Gomorra, dann kann niemand gerettet werden. Durch Jesaja hat der Herr seine Gnade angekündigt und verheißen, es werden nicht alle verloren gehen, wie sie es verdient hätten, sondern er wird sich ein großes Volk schaffen, das ihm dient. Ein Volk, das voller Willigkeit sein wird am Tage des Herrn, am Tage seiner Macht. Und das tat er, Wie? Durch seinen Knecht, den Herrn Jesus Christus. Von diesem Knecht spricht Jesaja an 4 längeren Stellen in seinem Buch, von dem, die Lieder von dem Gottesknecht. Und eines davon ist in Jesaja 53 aufgeschrieben, das ist das 4. Gottesknechtslied. Und da singt Jesaja, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Das ist dieselbe Verheißung. Wird er Nachkommen sehen. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Der Gerechte, mein Knecht, wird den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Jesaja 53, aus Vers 10 und 11 war das. Und im Titusbrief beschreibt der Apostel Paulus, wie Gott diese Verheißung erfüllt hat. Titus 2, Vers 14, er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und hat sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt. Hier ist wieder dieses Volk des Eigentums, das Volk aus allen Nationen. Dieses Eigentumsvolk ist das Israel Gottes, wie Paulus im Galaterbrief es nennt. Das Israel Gottes, das ist bestehend aus Juden und Heiden, die in Christus sind. Und Paulus fährt damit fort zu erklären, warum viele leibliche Nachkommen Abrahams, gebürtige Israeliten, eben die Verheißung, das Heil nicht erlangten, dafür aber viele Nichtjuden dem Volk Gottes hinzugetan wurden. Und hier kommt er nun zu den Gründen, die mehr auf der Seite der menschlichen Verantwortung sind. Beide, Juden und Nichtjuden, solche, die Gottes Verheißungen in großer Zahl offenbart bekamen, und solche, die zuerst kaum etwas davon hörten, sie werden beide auf dieselbe Weise zu geistlichen Nachkommen Abrahams. Bürger des Königreichs der Himmel, Glieder des Volkes Gottes. Und sie werden dies, indem sie Gottes Gerechtigkeit aus Glauben, durch den Glauben empfangen. Und die aus den Nationen, sagt Paulus hier, haben diese Gerechtigkeit erlangt. Sie haben nicht wie die Juden danach gestrebt, sich ursprünglich nicht bemüht, Gottes Zustimmung zu bekommen. Aber als sie verkündigt bekamen, dass sie allein aus Glauben gerechtfertigt werden können, da haben sie diese Gabe der Gnade gern angenommen. Und die Israeliten dagegen, sagen wir die Mehrzahl davon, die dem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebten, wie Paulus das hier sagt, haben das angestrebte Ziel nicht erreicht. Sie hatten eine Art Eifer, der aber nicht zum Ziel führte, weil sie nicht die Bedingung erfüllten, die Gott dafür stellte. Er hatte das Gesetz nicht gegeben, damit dadurch jemand Gottes Gerechtigkeit erlangen kann. Paulus hat ja zuvor schon erklärt, ganz ausführlich, dass es dem Gesetz unmöglich ist, uns vor Gott gerecht zu machen, weil unser Fleisch es kraftlos macht. Das ist Römer 8,3 als ein Beispiel. Er schreibt, dass niemand die Herrlichkeit Gottes erreichen kann, weil alle Sünder sind. Es nützt den Israeliten nichts für die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dass sie das Gesetz in so ausführlicher Weise bekommen haben. Das nützt ihnen nichts, weil sie nicht sahen, wozu ihnen dieses Gesetz eigentlich gegeben war. Es war ihnen eben dazu gegeben, um ihnen klarzumachen, dass sie niemals Gottes Rechtsforderungen erfüllen können. das Gesetz als ein Spiegel zuerst. Und das haben sie nicht geglaubt. Und deshalb glaubten sie auch nicht, dass sie allein durch die Gnade in Christus, durch das Vertrauen auf ihn angenommen werden können. Und so schließt Paulus, dass sie sich gestoßen haben am Stein des Anstoßes. Das ist der Stein, den Gott vor sie gelegt hat. Petrus und Johannes, als sie beim Hohen Rat vorgeladen waren, sie waren eigentlich verhaftet worden und mussten sich rechtfertigen dafür, dass sie das Evangelium verkündeten. Sie standen vor den Mitgliedern des Hohen Rats und sie sagten über Jesus: Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Der Eckstein, das war damals etwas anders, als man ein Haus baute. Da hat man einen Eckstein gesucht, der einen großen Stein, der sehr stabil liegt. Und das ganze Haus wurde eigentlich so gebaut, dass es auf diesen Eckstein aufgestützt ist. Das war etwas wie heute das Fundament, das man macht, bevor man das Haus, die Mauern und alles drauf baut. Der Eckstein ist das Fundament des Hauses. Der Eckstein, Christus, ist das Fundament des Hauses Gottes. Für diejenigen, die an ihn glauben und ihn als Grundlage ihres Lebens empfangen, ist er das Fundament ihres Lebens, ihrer Rechtfertigung und ihrer Rettung. Für diejenigen, die nicht glauben, sondern auf ihre eigenen, selbstgemachten Grundlagen vertrauen, ist er ein Stolperstein geworden, über den sie stolpern, an dem sie sich stoßen, an dem sie zermalmt werden schließlich. Gott stellt seinen Christus, den Erlöser, vor uns. Ob er für die Israeliten oder für uns der Retter ist, der uns in sein Volk des Eigentums sammelt, hängt daran, ob wir ihn im Glauben empfangen. Wir werden das nicht tun, wenn wir glauben, dass wir uns selbst helfen können, damit wir die Gerechtigkeit und Annahme bei Gott durch unsere eigenen Bemühungen erreichen können. Wenn wir das glauben, dann werden wir nicht an Christus als Fundament für unser Leben glauben. Wir finden das dann nicht nötig. Nur wenn wir erkennen, dass wir vollkommen unfähig sind, Gott zu gefallen, für ihn zu leben, seine Rechtsforderungen zu erfüllen und so weiter. Wenn wir das erkennen, dann werden wir erkennen, dass und wie sehr wir Christus brauchen. Und die Mehrheit der Juden wollte das nicht anerkennen. Das ist ihre Schuld. Das ist ihre Verantwortung. Sie können nicht ihre Verantwortung abschieben auf die Erwählung Gottes, die bei ihnen nicht geschehen sein soll. Auch wenn das so ist. Aber sie haben trotzdem ihre Verantwortung. Und wir alle, die wir nicht glauben. Sie, die Bauleute, man muss sich das mal vorstellen, die Bauleute, das sind die, die Bescheid wissen, und die es erkennen, wenn sie ein gutes Fundament sehen, oder nicht? Die haben das Fundament verworfen, das Fundament des Lebens. Und deshalb hat Gott auch sie verworfen. Es gibt keinen anderen Weg, zu Gott, in sein erlöstes Volk zu kommen und das Leben zu haben, als den Eckstein Christus, das Fundament Christus. Noch einmal, was die Apostel zu den Bauleuten sagten: Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist, und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, indem wir gerettet werden müssen. Christus allein. Und das bringt für uns, die wir zwar nicht Juden sind, die durch das jüdische Gesetz gerechtfertigt werden wollten, das bringt für uns auch eine Ermahnung und eine Warnung mit sich. So wie die Juden nicht deshalb verworfen wurden, weil sie Juden sind, werden auch wir nicht angenommen, einfach weil wir Heiden sind. So als hätte Gott sich ersatzweise für die Heiden entschieden, weil die Juden ja nicht glaubten. Diese Theologie, die glauben wir nicht, nicht wahr? Sie wird aber zum Teil so verkündet. Wie die Juden nicht automatisch angenommen werden, weil sie sogenannt zu Gottes Volk gehören, werden auch wir nicht angenommen, nur weil wir aus einer Bundesfamilie stammen, wenn das der Fall ist. Kinder christlicher Eltern werden nicht deshalb von Gott angenommen gerechtfertigt, weil sie im christlichen Glauben unterrichtet wurden, sondern weil und wenn sie selbst für sich auf Christus als ihren Retter vertrauen, dann werden sie angenommen und gerechtfertigt. Auch nicht, wer sich bemüht, gut zu leben, die christliche Ethik hochzuhalten, wird angenommen. Nicht deshalb, sondern wer seine Hoffnung auf die Gnade Gottes in Christus setzt, er sei Jude oder Nicht-Jude, christlich erzogen oder ungläubig aufgewachsen. Und um noch einmal auf die Prädestination zurückzukommen, die ja ein großes Thema ist im 9. Kapitel hier im Römerbrief. Wir müssen uns nicht fragen, ob wir vielleicht erwählt sind und unsere Sicherheit dann daran festmachen. Natürlich, unser Glaube, unser Heil ist sicher, weil Gott uns erwählt hat, weil er sich dafür entschieden hat. Aber wir sollten vielleicht nicht so sehr diese Frage vorne dran stellen. Gottes Erwählung wird sich in unserem Leben erweisen. Die Frucht deines Glaubens wird es zeigen, ob du einer der Erwählten bist. Frage dich nicht, bin ich erwählt, und um dann, wenn du das irgendwie erkennst, in Glauben und Gehorsam zu leben. Das ist die falsche Reihenfolge. Sondern, wenn du den Glauben an Christus hast und daraus gehorsam sein willst und es auch bist, dann kannst du daraus schließen, dass du zu den Erwählten gehörst, weil bei denen die Frucht des Geistes wächst und sichtbar wird. Paulus schreibt an die Korinther, 2. Brief, 13, Vers 5, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Und eine längere Ermahnung des Apostels Petrus zum Schluss aus dem 2. Petrusbrief im 1. Kapitel. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Das ist das, was uns geschenkt ist. Und weil ihr das alles habt, weil ihr diese Verheißung erlangt habt. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Es ist eine Abfolge von guten Früchten, die wir ernten, und das sollen wir auch dann darbringen in unserem Leben. Dann schreibt er weiter, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus.